Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Halli, hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 188 vom 15. April 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und darin griecht der Max mit mir rum. Hallo Max.
Ja, hallo Christoph. Heute wird's bei uns griechisch.
Oh, der hatte den Wortwitz gleich aufgelöst. Ja, ich bin Christoph, eine weitere Person in dieser Konstellation. Mhm. Damit haben wir die Formalitäten geklärt, Max. Und als erstes interessiert mich, es sind jetzt die Osterfeiertage vorbei. Das ist so die erste Festivität des Jahres, unabhängig davon, ob man sie begeht oder nicht. Aber man merkt so langsam, der Frühling kommt an. Wie geht es dir in diesen Tagen? Hast du etwas Tolles erlebt, was du hier teilen möchtest? Oder möchtest du einfach direkt sofort deinen Stuff loswerden?
Na, was ich vor allem merke, ist, der neue Garten ist größer, größer als was ich gewöhnt bin. Und ich komme gar nicht hinterher mit dem ganzen Zurückschneiden. Also bei mir grünt es ja schön, aber teilweise auch zu viel. Und jetzt bin ich ein bisschen am Suchen, mir noch einen guten Gärtner zu beschaffen, bevor die Bäume in sich einkrachen.
Moment mal, du willst einen Gärtner beschäftigen?
Hm. Ja.
Einen Gärtner.
Einen Gärtnerin.
Also wird das denn neben dem Putzmenschen und dem Butler, den du beschäftigst, nicht etwas zu viel Personal bei dir im Haus?
Nein, dafür habe ich ja auch noch Personal, dass ich um das Personal
kümmere. Natürlich, die externe Personalfrage. Krass, ein Gärtner. Wie viel Fläche habt ihr?
Oh, ich möchte nicht gedoxt werden. Daher eine schöne dreistellige Zahl.
999 Quadratmeter.
Genau, ja.
Nee, das ist sicherlich ja auch eine Herausforderung, wenn man quasi neben Arbeit und sonstigen Aktivitäten dann auch noch, und ihr seid ja jetzt gerade erst umgezogen.
Genau. Naja. Also in den Niederlanden gibt's ja diese schönen Leibome, nennt man das. Also das sind dann Bäume, da muss ich immer an, ja, so Möpse denken. Die Hunderasse, die so komplett verkommen gezüchtet sind. Das sind nämlich auch Bäume, die werden dann von Jungs an irgendwie so ausgedehnt, dass sie nur noch so Trassen bilden in beide Richtungen. Aha. Und dann eigentlich nicht mehr wie Bäume ausschauen, sondern wie Telefonmäste. Mhm. Aber ja, die machen für ganz schöne Hecken. Aber da dürfen die Äste nicht zu schwer werden, weil sonst bricht das alles ab.
Ich sehe, du hast schon ganz konkrete Pläne und wenn man dich in 5 Jahren besucht oder so, dann ist da so ein Herrenhaus draus geworden. Mit so einem, mit so einem Lustgarten und alles sind so ganz komisch ineinander verwachsene Bäume als Hecken.
Genau, ja. Ein Labyrinth.
Ja, ja. Genau, also da, das sehe ich schon kommen, Max, und das sei dir natürlich gegönnt. Ich hatte 2 lustige Begebenheiten mit Bäumen. Bei einer habe ich an dich gedacht. Oh. Ich habe die große Freude, dass ich einen sehr kurzen Arbeitsweg habe. Ich fahre ungefähr 8 Minuten mit dem Fahrrad von mir zur Arbeit. Das ist sehr komfortabel und schön. Ist auch eine schöne kleine Fahrradstrecke morgens und abends. Und ich habe es immer wieder, dass ich auf diesem blöden Fahrradweg bin. Und auf einmal tut's einen mörderlichen Schlag, wenn man morgens so im Tran ist, guckt man manchmal nicht genau auf die Strecke. Und da hat ein Baum, der direkt am Fahrradweg schon lange steht, also so eine Platane ist das, die über die Wurzelausdehnung quasi das Pflaster hochdrückt. Ne? Und ja. Du fährst dann auf dem Radweg quasi genau über diese senkrecht zum Radweg verlaufenden Pflastersteine, die so fast nach oben stehen und so und wirklich eine Mörderkante bilden. Ich bin mir auch sicher, dass das nicht mehr verkehrssicher ist, das Ding. Max, kann man da nichts machen? Du bist doch Baumexperte, urbaner Baumexperte. Kann man da nichts machen? Hör auf zu lachen. Ist nicht lustig morgens, wenn man da so auf einmal fährst du schön, ich fahr zur Arbeit auf einmal so hoch. Weißt du, dann hebt dich erstmal an, so einen Meter, du springst dann halb über den Fahrradweg und so und denkst dann so, bei mir führt das dazu, dass ich diesen Baum hasse. Und das kann es doch wohl nicht sein, der Baum kann doch nichts dafür, da muss man doch irgendwas machen können, oder?
Naja, okay, jetzt du, ich komme nicht drum weg, meine 2 Hüte hier gleichzeitig zu tragen. Es ist nämlich genau auch einer der Arbeitspunkte bei der Firma, bei der ich angestellt bin. An sich kann man an diesen Wurzeln nicht viel machen. Weil das ist meistens ein Zeichen dafür, dass die Bäume ziemlich schlecht angepflanzt sind. Die Wurzeln können aus den tieferen Lagen nicht viel holen. Meistens kommt das durch starke Verdichtung im urbanen Raum. Es gibt kein Wasser, kein Sauerstoff. Meistens ist auch alles sehr nährstoffarm. Aber ja, wo gibt es reichlich Sauerstoff? Wo sammelt sich Wasser an? Wo fällt auch manchmal zwischen das Gestein natürlich direkt in der Oberfläche? Und da wachsen die feinen Haarwurzeln durch. Und ein Baum, der dann merkt, oh, da ist viel Essen, da investiere ich jetzt mal ja ein bisschen mehr Verholzung und dann so über die Jahre hast du eine dicke Wurzel, die alles hochdrückt. Und genau, also eigentlich ist der einzige Weg, der grundsätzlich, wie sagt man das? Also eigentlich ist der einzige Weg, der grundsätzlich zur Behandlung von solchen Wurzeln möglich ist, das Abschneiden. Aber das muss man natürlich mit Voraussicht machen. Also natürlich unter baumfachkundiger Aufsicht. Und was wir halt machen, ist gleich zusätzlich, wenn wir wissen, dass ein Baum innerhalb von 1-2 Jahren behandelt wird, machen wir eine Bodenvitalisierung oder eine Bodenverbesserung, sodass Boden in der Tiefe gelockert wird, dass sich dort höhere organisches Material befindet, dass sich dort weiteres Wurzelwerk entwickeln kann, sodass der Baum, wenn er dann die Oberflächenwurzeln verliert, noch Wurzeln hat zur Kompensation.
Ich sehe, man kann eine Menge machen, aber es ist sicherlich auch eine Geldfrage. Die Stadt Leipzig ist gerade...
Das ist alles eine Geldfrage. Ja. Ich habe auch schon Berichte gesehen, von wo sie dann halt wirklich alles, den ganzen Sand wegsaugen und dann die Wurzeln ein bisschen runterbiegen und das alles wieder füllen. Aber dadurch wird der Boden eigentlich mehr verstört, meiner Meinung nach, als wenn du einfach nur die obersten Wurzeln wegschneidest.
Ja gut, man könnte das komplette Pflaster neu setzen. Ne? Also keine Ahnung, 5 Meter vor der Wurzel und 5 Meter dahinter eine seichte Steigung in die Pflasterung einbauen und halt die Wurzel einfach so lassen, wie sie ist. Ne? Ja, so, und das müsste natürlich. Man dann möglicherweise ein paar Jahre später nochmal anpassen und so. Aber es ist alles eine Geldfrage. Also das heißt, wenn ich eines Tages mal keine Podcast-Folge mittwochs aufnehme und ihr hört nichts mehr von mir, dann bin ich vermutlich an dieser Wurzel krepiert. Dann,
naja, aber zumindest bietest du dem Baum dann Nährstoffe.
Das ist sehr, sehr, sehr gut, Max. Und ein zweites Erlebnis, das reiße ich aber nur an, ist, ich war wandern über Ostern im Harz und da hat tatsächlich auf einmal ein Baum mit mir gesprochen. Und ich dachte erst, das ist substanzmissbrauchstechnisch oder so. Ich latsche da so nichts an durch so ein stillgelegtes Krankenhausgelände, weil mir meine Wandernavigation sagte, du musst genau hier langlaufen. Und stand vor einem verschlossenen Tor, wo aber eigentlich der Wanderweg durchging. Und auf einmal fängt ein Baum an, mit mir zu sprechen. Turns out, dieses stillgelegte Krankenhausgelände war von einem Sicherheitsdienst überwacht. Und die hatten halt irgendwelche Bewegungsmelder und hatten halt so eine Kamera mit Lautsprecher und Mikrofon am Baum. Und haben mich dann eindringlichst aufgefordert, sofort dieses Gelände zu verlassen, Hausfriedensbruch, bliblablub. Und ich habe mir natürlich gar nichts sagen lassen, sondern habe mir erstmal die Technik erklären lassen. Das fand ich ziemlich spannend. Auf welcher Frequenz funken sie? Sind sie eigentlich die ganze Zeit besetzt hier? Das fand ich ziemlich spannend, ja. Und dann, Max, um das nur abzurunden, habe ich rausgefunden, dass das von einer chinesischen Firma aufgekauft wurde, dieses Krankenhausgelände, schon vor vielen Jahren. Und die wollen dort ein Zentrum für traditionelle chinesische Medizin, einschließlich ja auch viel Quacksalberei ist ja da auch mit dabei, das ist ja so ein Sammelbegriff, etablieren. Und das steht aber seit Jahren leer. Also vermute ich, das ist meine Vermutung, dass ich in so eine Spionageobjekt reingelaufen bin. Warum sollte man das sonst 24/7 überwachen mit Kameras an Bäumen, Alter? Und dass ich wirklich nur haarscharf einer Entführung nach China entgangen bin. Das ist meine Theorie.
Also, wenn du dir eins aussuchen dürftest, über eine Baumwurzel sterben oder nach China entführt werden?
Das würde zu weit führen. Da muss ich erstmal drüber nachdenken, Max. Ich sag's dir am Ende der Folge, wofür ich mich entschieden habe. Euch da draußen natürlich auch, aber wir sind's oder ihr seid's eigentlich von uns gewohnt, dass wir möglichst schnell zum Punkt kommen. Das haben wir jetzt. Das habe ich jetzt in dem Fall ein bisschen gerissen, aber ich hatte nach einer Folge, die ausgefallen ist, einfach auch ein bisschen Rededrang. Ich hoffe, mir wird das verziehen. Max, es ist jetzt was passiert in diesem Podcast, oder es wird gleich was passieren in diesem Podcast, was nur sehr selten passiert ist. Nämlich, dass es einen zweiten Teil gibt. Vor einigen Wochen habe ich die Dotterweich-Chronik aufgemacht. Eine der heiligen 5 Folgen, die ich über Weihnachten vorbereitet habe und die in meinem Fundus lauerte, wurde entpackt. Mit wem habe ich die eigentlich gemacht? Mit dir? Nee. Ha.
Ich hätte die sehr gerne gemacht.
Ja, das glaube ich dir. Jedenfalls, ich hab diese Folge vorbereitet, durchexerziert. Markus Dotterweich wurde informiert. Und danach ist es so passiert, wie mit allen Dingen bei uns, die Dotterweich-Chronik ist danach in der Ecke gelandet. Ja, also die ist auf den Haufen der besprochenen Studien gewandert und wurde so mit wieder geschlossen. Ja, und es war eigentlich abzusehen, dass sie die nächsten Jahrtausende dort verweilt. Und dann bist relativ kurze Zeit später aber du gekommen und hast gesagt, Christoph, das wird der Dotterweich-Chronik einfach nicht gerecht, sie auf deinem Haufen der besprochenen Studien versauern zu lassen. Und du hast die Dotterweich-Chronik jetzt angefasst und machst sie das zweite Mal auf, Max. Warum? Warum macht man das?
Na, ich dachte mir, seit meinem Debüt habe ich ziemlich viel über Dinge gesprochen, die ich schon weiß. Urbane Böden, bla bla bla, das interessiert doch niemanden. Und ja, es war einfach eine nette Herausforderung, die auch von dir kam, mir mal ein Thema auszuwählen, von dem ich eigentlich null Ahnung habe. Interesse, aber keine Ahnung. Und dann habe ich mir halt ein paar von diesen Themen, die wir haben ja eine riesige Themenliste, die zieht sich ja über 10 Pergamente, mal durchgelesen und dann stand da irgendwas mit antikem Griechenland und ich bin halt ein richtiger History-Nerd. Also zum Spaß höre ich mir halt Podcasts an oder schaue Videos über antike und mittelalterliche Zivilisationen und wie die gelebt haben und wie es sich halt auch damals angefühlt hat, in diesen Ortschaften zu leben. Also für mich ist das generell ein Thema, was schon fasziniert. Und ja, und dann stoch mir gleich die Dotterweich-Chronik ins Auge. Und die Folge, die ihr behandelt habt, war auch ganz interessant, aber das war mir zu modern. Also USA 1830, was weiß ich, das da leben ja teilweise noch Menschen, die das erlebt haben. Das bröckelt nicht, das riecht nicht nach Staub. Ich gehe nochmal zurück an den Anfang und zwar war ich ganz inspiriert von einem meiner Lieblingspodcasts und hierbei möchte ich auch eine Hörempfehlung durchgeben und das ist nämlich der Fall of Civilizations Podcast. Das war tatsächlich einer der ersten Podcasts, der mich so in diese Podcast-Welt reingebracht hat. Den habe ich mir damals während meines Praktikums immer angehört, als ich die ganzen Wurzeln gewaschen habe. Und da geht es halt wirklich darum, ja, Zivilisationen, die nicht mehr existieren, und wie sie angefangen haben, was ihr Höhepunkt war und was sozusagen ihr Ende war. Und der Großteil davon sind ja eigentlich ökologische oder Klimakatastrophen gewesen. Also war das ein Konzept, was schon ein bisschen mir im Hinterkopf geschmort hat und total fasziniert hat. Und vor allem dieser Podcast, der trägt das auch immer mit einer gewissen Seriosität, der schüllt dem Respekt, weil der Fall Zivilisation, das ist ja manchmal auch immer so ein bisschen aus der rechten Ecke immer ein Thema, was man sehr kritisch sehen muss. Und das ist dieser Podcast zum Glück nicht. Also es ist tatsächlich einfach nur der komplette Lebenslauf. Aber anstatt von einem historischen Herrscher halt über diese ganze Gesellschaft. Und es ist halt sehr schön gemacht mit Musik und Übersetzungen, was weiß ich. Und ich dachte mir, ja, wieso machen wir nicht das Gleiche, aber halt über Bodenerosion. Und ja, wir haben ja schon in der Folge Nummer, die sagst du mir gleich.
Warum musst du mich da jetzt mit reinziehen, Max?
Na, weil du nichts sagst. Du hörst nur zu und nickst und lachst. Die Folge Nummer 184, die Dotterweich-Chronik 1. Wir müssen sie noch umbenennen. Oder I, wie man im Lateinischen sagt.
I, Bier, bitte.
Wir gehen halt nicht chronologisch durch, obwohl der Name das impliziert. Wir machen es einfach, wie wir uns fühlen. Erstmal Amerika. Und ja, genau, ich wollte halt an den Anfang. Ich habe mich an den Anfang gewagt. Und dachte mir, okay, was ist denn so das Älteste, was wir so ein bisschen mitgenommen haben? Natürlich gibt es auch noch ältere Zivilisationen, aber die Dotterweich-Chronik fängt halt im alten Griechenland an. Und ja, als jemand, der in ein humanistisches Gymnasium gegangen ist in Österreich, im schönen Wien, da denke ich mir dann gleich, oh Gott, altes Griechisch, das ist ja altbacken und zäh und müde und staubig. Und genau das wollte ich eigentlich ein bisschen nicht haben heute. Und deswegen, einerseits habe ich Christoph mitgenommen, der ist ein ganz witziger Kerl und kennt sich auch ganz gut über Böden aus. Und andererseits habe ich auch heute was ganz Besonderes vorbereitet und ihr dürft euch darauf gefasst machen.
Wollte ich schon immer, dass das mal jemand über mich sagt. Er ist ein ganz witziger Kerl und kennt sich auch ganz gut über Böden aus.
Das ist doch deine LinkedIn-Beschreibung, oder?
Ja, kann man so sagen.
So, möchtest du noch was sagen, bevor ich in die Materie eintauche?
Ja, und zwar, dass ich natürlich den Podcast Fall of Civilizations in die Shownotes ballern werde. Ich habe mir den schon mal rausgesucht. Verspricht wirklich sehr interessant zu sein. Wenn ihr noch andere Podcasts sucht, die sich mit Geschichte beschäftigen und lustigerweise auch aus Österreich kommen, zumindest zur Hälfte, Geschichten aus der Geschichte, empfehle ich auch, schreibe ich auch in die Shownotes. Jetzt kommst du, Max. Jetzt kommst du.
So. Also, wenn ihr mehr über die Dotterweich-Chronik selbst und deren Entstehung hören möchtet, hört bitte in die Soilcast-Folge 184 rein, wie schon erwähnt. Ich werde nicht viel darüber erzählen, sondern einfach nur sagen, so, Dotterweich-Chronik existiert, hat jegliche Erosion in der Weltgeschichte zusammengefasst und das erste Kapitel dreht sich wie alles in der Welt um Europa. Und Europa ist halt, ja, sehr geprägt von Erosion. Und wie das Land genutzt wurde. Und das nicht nur seit der Industrialisierung der Landwirtschaft, sondern auch schon ein bisschen länger her. Hast du denn eine Idee, seit wann wir Landwirtschaft in Europa betreiben?
Na, Landwirtschaft betreiben wir seit der neolithischen Revolution, würde ich sagen, seit dem Neolithikum. Und das ist natürlich eine Fangfrage, weil das Neolithikum, also die Sesshaftwerdung des Menschen, ist in verschiedenen Teilen Europas an verschiedenen Zeitpunkten passiert. Hm. Aber Pi mal Daumen, keine Ahnung, 8.000 bis 12.000 Jahre vor unserer Zeit.
Was wir uns heute ein bisschen vor Augen halten müssen, ist, die Menschheit gibt es schon sehr, sehr lange. Ja, du hast schon eine schöne Zahl gesagt, 10.000, 12.000 vor Christus. Die Dotterweich-Chronik selbst behandelt, benutzt andere Begriffe, nämlich BCE und CE. Oh, da müsste ich nachher nochmal schauen, wofür das genau steht, aber ich denke, das ist halt eine nicht-christliche, wie sagt man das, Bezeichnung von vor Christus und nach Christus.
Stimmt? Ja? Nee, BC steht für bevor Christ.
Entschuldige. Okay, das müssen wir nochmal zurückschneiden. Nee, BCE und CE. Das steht bevor Common Era und Common Era.
Ah ja. Ja. Hm.
Genau. Das ist ein religionsneutraler Term für was wir als vor und nach Christus bezeichnen. Hm? Also genau, die Menschheitsgeschichte zieht sich natürlich seit dem Längeren, aber so das Neolithikum, der Zusammenschluss von Menschen, Handwerk, die ersten Steinbauten und so, also und auch natürlich Beerdigungsrituale, dass diese Anzeichen von Gesellschaft, wie wir sie heute kennen, gibt es seit ungefähr 12.000 Jahren. Und wir gehen jetzt 10.000 Jahre vorwärts, so plus minus 500 vor und nach Common Era. Da befinden wir uns im antiken Griechenland. Was fällt dir denn ein, wenn wir antikes Griechenland bestellen? Hattest du Geschichte in der Schule? Ich weiß nicht, wie das im Osten ist.
Oh, jetzt hat er aber ein Fass aufgemacht. Hast du dieses Geräusch gehört? Ein Fass aufgemacht. Wie ja. du, also ist das so deine Vorstellung von Ostdeutschland, dass man in der Schule keine Geschichte hat?
Das hast du so interpretiert.
Nein, ich kann alle, die jetzt möglicherweise aufgeschrien haben, beruhigen. Ich hatte in der Schule ab der 5. Klasse bis einschließlich zur 12. Klasse Geschichte. Mhm. Und was war jetzt die Frage?
Was dir so als erstes in den Kopf kommt, wenn du antikes Griechenland denkst?
Togen.
Togen?
Oder Togä, tatsächlich.
Togä.
Also diese Stoffgewänder, die man sich um den Leib wickelt. Ich denke an Oliven, ich denke an Amphitheater, ganz viel Zivilisation halt, erste Bauten.
Fallen dir auch irgendwelche Ereignisse ein?
Natürlich.
In dieser Zeit.
Natürlich, die punischen Kriege zum Beispiel, die Schlacht an den Thermopylen, ne? Sparta gegen hier Xerxes, was im Film 300 auf fantastische Weise verwurstet wurde. ja, was gibt's noch so?
Also ich möchte auch ein bisschen so an die Zeit von Alexander dem Großen denken.
Na, der zählt nicht.
Nein?
Den nehmen wir raus.
Nein, Quatsch. Den nehmen wir raus, okay.
Ja, ja.
Der hat schon zu viel gekriegt, das stimmt, ja.
Aber der hat ja quasi das Griechenland, wenn man das so bezeichnen darf, was ja eigentlich kein fester Staat war, sondern Staatenbund, hat er ja ausgedehnt, ja, bis weit nach Persien rein, ja, also bis nach Indien, glaube ich, ging das. Mhm.
Und fallen dir auch irgendwelche nicht kriegerischen Persönlichkeiten ein? Die Grundväter der modernen Wissenschaft.
Die ganzen Philosophen, Aristoteles, Platon und wie sie alle heißen, ja.
Hm. Genau. Also um die wird es sich auch heute drehen, um diese Naturphilosophen. Aber zur Einleitung erstmal auch wieder, was Dotterweich schön zusammenfasst. Also diese Chronik ist echt unglaublich. Da braucht man kaum externe Ressourcen. Nämlich das, genau, Europa ist im Allgemeinen sehr stark geprägt durch Landnutzung und das schon seit dem Neolithikum. Dabei ist das mediterrane Gebiet noch anfälliger für Erosion als die nässeren Gebiete im Norden. Und das kommt unter anderem durch intensivere Niederschlagsereignisse in der Mittelmeerregion. Aber auch diese starke Abwechslung zwischen Trocken- und Nassperioden und dass dann auch die generelle jährliche Niederschlagsmenge relativ niedrig ist. Wie kann sowas denn Bodenerosion beeinflussen, Christoph?
Na, also Starkregenereignisse sowieso. Dadurch, dass sie einfach, Erosion, ne, also Wassererosion fördern. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich auch eine Frage der Bodenstruktur. Also unter solchen Klimaten, die wirklich nur jahreszeitlich humid, also feucht sind, teilweise auch über weite Strecken des Jahres trocken, kann einfach nicht so viel Humus akkumulieren, organische Bodensubstanz. Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Bodenstruktur und somit auch für die Erosionswiderstandsfähigkeit des Bodens.
Genau. Tatsächlich geht es dann auch um die Bodenstruktur. Also die Böden werden fragil genannt von Dotterweich. Nämlich sie haben niedriges organisches Material und auch einen sehr schwachen Nährstoffgehalt. Und wenn du dir so die griechischen Küsten vorstellst, das ist ja nicht nur viel Wasser, sondern auch viele Berge, viele Hänge. Also wir haben schon eine Steillage, die in allen Erosionsfolgen, die wir im Soilcast haben, auch stark benannt werden. Also auch die Soilcast-Folge Nummer 42, die Grundlagen der Bodenerosion, ist hier stark zu empfehlen. Und auch Folge 106, volles Rohrerosion, fand ich hier sehr passend. genau. Und natürlich haben wir dort auch am längsten die europäische Geschichte der Landschaftsumgestaltung. Also genau, Wiege der Zivilisation in Europa. Und wir hatten dort schon, ja, seit dem Beginn der Neolithikum, seit der Bronzezeit, Waldrodung, große Waldbrände, häufige Landnutzung, die sich aber auch stark ändert. Ja, also wir hatten noch kein Konzept von Felderwirtschaft etc. Also Leute haben einfach angebaut, was sie konnten, was sie essen konnten, haben Ziegen rausgeschickt. Also Landnutzung hat sich permanent stark verändert und den Boden stark beansprucht. Und natürlich wurde da diese Kultivation dann auch in extrem topografischen Gegebenheiten stattgefunden. Also ja, Ziegen anhängen oder wie du gemeint hast, Olivenbäume. Also es ist schnell mal was weggerutscht, kann man so sagen. Und es gibt schon die ersten archäologischen Anzeichen für Erosion seit Beginn der Bronzezeit. Also dort hat die Bodenerosion tatsächlich schon begonnen. Also in der Dotterweich-Chronik geht es um den gesamten mediterranen Raum. Also Zypern, Türkei, Italien, Spanien und Südfrankreich. Aber im Fokus steht natürlich bei all dem Griechenland.
Und man muss an der Stelle ergänzen, die menschengemachte Bodenerosion. Also Bodenerosion hat es natürlich schon immer gegeben.
Genau.
Aber genau. Dieser Nachweis konnte seit der Bronzezeit geführt werden, das ist eben menschengemachte, ne?
Genau. Also all diese Waldrodungen, Landbau, das wurde durch die Bronze-Werkzeuge nochmal angetrieben. Und seitdem gibt es schon archäologische Anzeichen für Bodenerosion durch Menschenhand. Jedoch bleiben die Gründe davon komplex. Und es lässt sich nicht alles alleine auf Landnutzung beziehen, also auch Umwelt, Unwetter und Katastrophen etc. Also vieles hat das Land so geprägt, wie es heute aussieht. Den Rest von Europa Oh, schauen wir uns den anderen mal an. Da gibt's auch noch ein paar ganz schöne Quellen. Antikes Rom. Aber heute bleiben wir griechisch. Ja, also, wir haben schon ein paar Persönlichkeiten besprochen. Und für mich war auch immer dieses Konzept dieser Naturphilosophen, also die griechischen Naturphilosophen, die ja einfach mal die ersten waren, die ein bisschen herumgedacht haben, die aber auch alles aufgeschrieben haben. Und die waren natürlich nicht dumm. Die haben auch viel observiert, viel Kenntnis auch von ihren durch ihre Mitmenschen versammelt und natürlich darüber nachgedacht, wie kann es denn so sein, dass die Welt so ist, wie sie ist? Und ein Teil davon ist natürlich auch der Boden, auf dem sie laufen, der sie ernährt, der ihnen Wein und Oliven beschert. Und ja, so wie Wissenschaftler heute haben sie halt versucht, die Welt in aus ihrem eigenen Blickwinkel zu erklären. Christoph, wir haben heutzutage natürlich die wissenschaftliche Methode, ja, wir haben Computersimulationen, was weiß ich. Aber die Welt damals war natürlich noch ein bisschen anders. Und wenn man dann so alte Texte liest, warum sind diese nicht immer die beste Quelle, um genau historische Fakten herauszuziehen?
Ja, das ist immer in der Dotterweich-Chronik ein Thema, weil das natürlich subjektive Beschreibungen sind. Also gerade wenn es um Naturkatastrophen geht, um zum Beispiel Erosionsereignisse, dann ist das oft so, dass die nicht nüchtern quantitativ beschrieben sind, sondern dass da natürlich auch eine emotionale Komponente mit reinspielt, die zum Beispiel dazu führen kann, dass diese Ereignisse überhöht werden. Oder ein anderes Beispiel, je nach Quellenlage, es könnte ja zum Beispiel sein, dass man eine Quelle hat und ein Landwirt wollte seinen Acker verkaufen irgendwie und der hat im Zuge dieses Verkaufsprozesses hat er ein Schriftstück angefertigt und wollte eben beschreiben, wie das Land beschaffen ist. Und wenn er dann geschrieben hat, ja, da in der Mitte von dem Hang, da gab es mal so einen Hangrutsch und so, dann wird er da natürlich untertrieben haben, um den Wert seines Landes nicht unnötig zu mildern. Ne? Das ist nur mal aus der Hüfte geschossen, zwei Beispiele, aber das zeigt uns eben, dass diese Quellen, deswegen gibt es ja auch die Quellenkritik tatsächlich in der Geschichtswissenschaft, dass die subjektiv sind und immer in den Kontext gestellt werden müssen ihrer Verfassung, also ihres Anlasses der Verfassung und natürlich auch der Zeit, in der sie geschrieben wurden.
Also ein wichtiger Hintergrund, der für diese Quellen essentiell ist, um sie auch besser zu verstehen, zu dieser Zeit war halt historische Chronik, aber Mythologie und auch Poesie, teilweise waren die Grenzen da sehr dünn. Also die Welt wurde halt auch einfach erklärt durch einen mythologischen Hintergrund, durch einen historischen oder sagenumwobenen Hintergrund. Aber nicht, also und das, da muss man auch immer wieder zurücktreten. Und das ist jetzt nicht irgendwie urteilend oder dass diese Heiden versuchen sich dann das durch Götter zu erklären. Ich finde es einfach spannend, ja, dass man das haben wir ja heutzutage auch noch, ja, die Dark Matter, also einfach die Grenzen des heutigen Wissens und diese Konzepte werden dann einfach personifiziert. Also wir haben Zeus, ja, den Sturmgott, wir haben Poseidon für Wasser etc. Und die spielen halt in der Welt von damals genauso eine Rolle wie der Boden. Die waren einfach eine konkrete Naturgewalt. Hm. Und natürlich Könige. Also Könige haben sich immer sehr gerne sehr schön präsentiert. Genauso wie Dotterweich sich auch immer sehr gerne schön präsentiert. weil sowohl die griechischen Könige als auch Dotterweich sehr viel erreicht haben. Und was ich vergessen habe zu
schön zu benennen, die Kurve nämlich, ja.
dass ich hier auch mit dem Supplement Nummer 1 viel arbeite. Und das sind natürlich einfach mal die Originaltexte. Und das finde ich halt nochmal diese Kirsche auf dieser Torte der Dotterweich-Chronik, dass wir halt einfach wirklich mitlesen können, was die Leute damals gesagt haben. Und das wird natürlich gleich eins hervorgestoßen. Wir haben hier drei Texte und die werden wir jetzt nicht alles schön altgriechisch durchdeklinieren. Aber zum Beispiel gab es hier vom Autoren Diokrys Chrysostom aus dem 1. Jahrhundert nach Christus oder CE, ein Dokument, wo er einen Herrscher beschreibt, der 600 Jahre vor ihm gelebt hat. Also 500 vor Christus. Das war ein gewisser Herr Peisistratos, Herrscher von Athen. Und zu seiner Zeit, seine Herrschaft wurde dadurch gepriesen, dass viele Leute am Land als Bauern blieben und nicht in die Stadt zogen, was scheinbar sehr wichtig war zu dieser Zeit. Und er befohl die Anpflanzung von Olivenbäumen in kahlem und baumlosen umgebenen Land. Also diese Bodenerosion, die 3000 Jahre zuvor von den ganzen Alt-Alt-Griechen mit ihren Bronzewerkzeugen verursacht wurde, hat die Landschaft zu dieser Zeit schon so geprägt, dass Könige Dekrete aussprechen mussten, in diesen kargen Ländereien Bäume anzupflanzen.
Ja, ist ja
was sagst du dazu?
Das ist beeindruckend und halt nicht blöd. Und das zeigt ja auch, dass die Herrscherkaste damals schon durchaus Erosionsschutzmaßnahmen kannte und das zielgerichtet eingesetzt hat. Sehr beeindruckend.
Genau, also diese Renaturierung, dieser Rückgewinn von gutem Land, aber auch Wurzeln sind auch schon ein bekanntes Thema, was ich im nächsten Text ansprechen werde. Genau, nämlich die zweite Quelle ist dann ein Dekret des Gesetzträgers Solons über den Anbau von Olivenbäumen und den Rückgewinn arider Gebiete, sagt man das so? Und hier möchte ich dann ein bisschen übergehen, weil natürlich habe ich hier einen wissenschaftlichen Text, aber ich denke, inspiriert durch die alten Griechen möchte ich das auch ein bisschen mit Sagen und auch ein bisschen mit Lyrik untermalen. Und ich habe mir halt diese Originaltexte ein bisschen angeschaut und einfach mal, gedacht, vielleicht übersetze ich das mal schön ins Deutsche. Und ich lese dir jetzt einfach mal vor, was dieser Herr Solon damals von seinen Untertanen verlangt hat.
Na dann, let's go.
So wie es Plutarch beschrieb. Mhm. Solon bewies auch große Erfahrung bei den Verordnungen, die er für das Pflanzen von Bäumen festlegte. Niemand durfte einen Baum auf einem Feld näher als 5 Fuß an das Feld seines Nachbarn pflanzen. Oder, falls es sich um einen Feigen- oder Olivenbaum handelte, näher als 9 Fuß. Denn diese breiten ihre Wurzeln weiter aus und schädigen durch ihre Nähe manche Bäume, indem sie ihnen die Nährstoffe entziehen und eine Ausdünstung abgeben, die manchmal schädlich ist. Wer eine Grube oder einen Graben ausheben wollte, musste dies in einen Abstand tun, der seiner eigenen Tiefe entsprach. Und wer Bienenstöcke aufstellen wollte, musste diese 300 Fuß von denen entfernt aufstellen, die ein anderer bereits aufgestellt hatte.
Ja, krass, Vorläufer von der Kleingartenordnung in Deutschland.
Ja, genau, also das habe ich auch gedacht. Das sind doch einfach nur so DIN-Normen statt Normen. Und das finde ich halt dieses Faszinierende. Ja, dann sitzt man da und übersetzt diese Steintafeln jahrelang teilweise und es ist halt einfach eine Kleingartenverordnung. Schön laminiert, aufgedruckt, dass auch jeder weiß, ich darf meinen Feigen- und Olivenbaum 9 Fuß entfernt anpflanzen. Weil wenn nicht, dann kommt der Richter und spricht Flüche auf dich. Das steht später auch noch im Text.
Gibt's da so eine Keilschrift-Tafel, die mal irgendwo gefunden wurde und die, glaube ich, herangezogen wurde, um
Keilschrift zu sehen? Ja, der Kupferhändler.
Ja, genau, der Kupferhändler. Mit
seinem schändlichen Kupfer.
Ja, wo man sich eigentlich nur beschwert hat über die Qualität vom Kupfer.
Also die müssen wir in die Shownotes packen, denn den ganzen Text muss ich mal durchlesen. Das ist einfach nur eine Yelp-Review. Der beschwert sich halt nicht nur, dass das Kupfer schlecht ist, sondern dass er auch nicht zurückschreibt und dass sein Bote nächstes Mal tatsächlich das Kupfer vor ihm stellt und dass er persönlich das Kupfer anschauen wird. Ja. Und dann erst zahlen möchte.
Ja, das ist herrlich. Und vor allem muss er dann, das ist so eine Tontafel, das heißt, da hat jemand wirklich Stunden seines Lebens investiert, um diese Beschwerde da reinzudrücken. Ja, wir schweifen. Ja,
das machen Leute heute auch noch in den YouTube-Comments oder was weiß ich.
Ja, also
das ist nicht anders.
Menschheit hat sich entwickelt, Fragezeichen. Es ist eigentlich alles beim Alten.
Technologie hat sich entwickelt.
Ja, genau. Ja, aber wir schweifen ab. Jedenfalls, diese Regelungen waren auch im alten Griechenland schon aktiv. Das heißt, ich muss mir das vorstellen, dass griechischer Mensch 1 schon vor Jahrhunderten und Jahrtausenden zu griechischem Mensch 2 gegangen ist und gesagt hat, du passe mal auf, dein Olivenbaum hier oben, der ragt aber immer bei mir nei. Ne? Oder andersrum, mein Baum, der verliert immer seine Oliven bei dir auf dem Grundstück, ja, das geht aber
das
nicht.
Sind diese Ausdünstungen.
Ja, ja, genau.
Das Miasma. So, räum doch dein Miasma auf.
Ja.
Meine Bienenstöcke gehen ein. Aber das ist für mich halt, also, das vermisse ich immer ein bisschen, also das habe ich persönlich im Geschichteunterricht, vor allem im Lateinunterricht immer ein bisschen vermisst, dieses das zum Leben bringen, also dass die Menschen damals eigentlich genauso waren wie wir und dass sich das halt auch in den landwirtschaftlichen Praxen und auch in dieser Wahrnehmung der Umgebung schon festgestellt. Also es ist natürlich auch eine Reglementierung von, ja, wie viel kann ein Bauer anbauen, aber es hat auch immer einen gewissen ökologischen Unterton. Also dieses Bewusstsein, ja, man kann Bäume nur so weit voneinander entfernt anpflanzen. Zu viele Bienenstöcke in einer Region werden sich nur schädlich gegenüberstehen. Das ist halt furchtbar spannend. Findest du das nicht auch?
Ja, definitiv, ne, weil beides eben zusammenkommt. Ne? Also einmal der Beef, der durch landwirtschaftliche Praxis entsteht, vor allem an Grenzen zwischen Nachbarn. Und auf der einen anderen Seite eben auch, dass diese Erosionsschutzpraktiken wirklich etabliert waren und auch weiter übermittelt wurden. Das finde ich sehr beeindruckend.
Mhm. So, jetzt kommt meine Quizfrage an dich. Wir schreiben das Jahr ungefähr 400 bevor Common Era. Um welchen griechischen Philosophen geht es?
Aristoteles.
Falsch.
Platon. Euripides. Ich
bin da sicher.
Es ist Platon. Natürlich ist es Platon.
Aha. Ja, tatsächlich.
Ja, nur zweimal geraten.
Also, es geht um Platon und eines seiner größeren Werke, nämlich die Kritias. Und das ist für mich auch heute das Hauptstück meiner Geschichte. Das wird auch in der Dotterweich-Chronik als einer der ersten Aufzeichnungen von Bodenerosion wahrgenommen. Bis jetzt waren es mehr ökologische Wahrnehmungen, das Land ist karg, wie machen wir das wieder grün? Aber tatsächliche Beschreibungen von Konzepten, die wir heutzutage als Bodenerosion sehen könnten, gehen zurück auf Plato, 400 bevor Common Era. In dieser Kritias beschreibt er nämlich die Landnutzung und Erosion in Attika, also die Umgebung um Griechenland herum. Und ja, wie schon gesagt, es ist halt eine Erzählung, wo sich historische Ereignisse, Mythen und Sagen ein bisschen ineinander weben. Aber es gibt eindeutige Indizien darauf, dass es sich um die Bergregion Hymettus handelt. Also ich habe hier auch ein Foto in die Shownotes gesetzt von diesem riesigen Berg, an den sich das moderne Athen schmiegt. Und das ist halt diese Bergeregion, die auch sehr bekannt ist für ihre Heidelandschaften, relativ ja mediterranes Klima. Ist heutzutage auch ein schöner Nationalpark, habe ich gesehen. Und um diese Gegend geht es halt in dieser Schilderung. Sie wird halt auch als stark übertrieben wahrgenommen. Ja, das ist halt ein historisches Ereignis. Und es ist natürlich ein bisschen unsicher darüber. Manche Wissenschaftler sagen, ja, das ist so, das ist eine vertraubare Quelle. Andere meinen, ja, das muss man nur als Mythe und Sage sehen. Das ist nämlich auch das gleiche Schriftstück, aus der wir wissen, dass es Atlantis einmal gab. Und im Gegensatz zu ja der Bergregion Hymettus haben wir Atlantis leider noch nicht gefunden. Auch ein Opfer der Bodenerosion. Auf jeden Fall, witzigerweise ist vor ein paar Tagen eine YouTube-Episode von Ralf Kaspers, Wissen macht A-Fame, der macht noch viele YouTube-Videos. Und er hat tatsächlich auch die Kritias ganz schön zusammengefasst. Das setze ich euch in die Shownotes. Aber es geht halt einfach darum, dass ein paar Politiker im Dialog, also so wie ein heutiger Podcast, besprechen, wie denn vor 9000 Jahren, wie tugendhaft die Athener damals waren und wie sich ein kleineres Athen gegen so ein großes Reich wie Atlantis verteidigen konnte. Aber worauf wir uns fokussieren, ist, wie Plato das Athen von damals beschrieben hat. Und es hängt auch ein kleiner Ton der Trauer darin mit, warum das Land heute nicht mehr so aussieht.
μέγα δετεκμήριον αιρετής. Το χάρνι είναι αυτής λείψανον εν άμυλον έστι προς εντινούν το πάνθωρον εύκαρπον τε είναι και της ζώης πάσιν εύωτον. Τότε δε προς το κάλι και παμπλήθη πτάφτα έφερεν. Πώς ενδύ τούτο πιστό.
Und, dass die Böden aller anderen Länder unserem an Bodenqualität unterlegen waren, so dass es zu jener Zeit tatsächlich in der Lage war, eine große Schar von Menschen zu ernähren, die dadurch von der Arbeit in der Landwirtschaft befreit waren. Ein starker Beweis für diese Fruchtbarkeit ist folgender. Was heute von unserem Boden übrig geblieben ist, steht keinem anderen Boden nach, da er äußerst reichhaltig an Ernten ist und reich an Weideland für alle Arten von Vieh bietet. Und zu jener Zeit brachte er diese Güter nicht nur von hoher Qualität, sondern auch in riesigen Mengen hervor. Wo ist dieses Land jetzt hin? Wie kann so eine Aussage denn plausibel sein? Und welche Überbleibsel des Landes von damals dienen dazu, dessen Wahrhaftigkeit zu bestätigen? Nun, das gesamte Land ragt wie ein Vorgebirge weit in das Meer hinein. Und die gesamte Meeresmulde, die es umgibt, ist, wie der Zufall es möchte, sehr, sehr tief. Da es in den 9000 Jahren, denn so viele Jahre sind von damals bis heute vergangen, zu vielen großen Erschütterungen gekommen ist, bildet der Boden, der sich im Laufe dieser Zeitalter und Katastrophen immer wieder von den Hochländern gelöst hat, keinen Sedimenthaufen wie in anderen Regionen, sondern rutscht unaufhörlich ab und verschwindet in die Tiefe des Meeres. Und das, was heute noch übrig ist, ist der Vergleich zu dem, was damals existierte, dem Skelett eines kranken Mannes gleich. Die ganze fette und weiche Erde ist abgetragen und nur das karge Gerüst des Landes ist übrig geblieben. Wie sah das Land früher aus? Doch zu jener Zeit war das Land noch unberührt und anstelle von Bergen gab es hohe, kultivierbare Hügel und anstelle der Heideländer, wie man sie heute nennt, gibt es Ebenen voll fruchtbarer Böden. Und in den Bergen gab es viel Waldland, wovon bis heute noch sichtbare Spuren zu finden sind. An den Hängen, wo heute nichts als Nahrung für Bienen zu finden ist, standen vor nicht allzu langer Zeit noch Bäume. Und die Balken aus diesen gefällten Bäumen, die zum Dachdecken der größten Gebäude verwendet wurden, sind noch immer intakt. Außerdem gab es viele stattliche Obst- und Olivenbäume und es bot grenzenlose Weidenfläche für große Herden. Zudem wurde das Land von Zeus mit jährlichen Regenfällen bereichert, welche nicht, wie heute, verloren gingen, indem sie vom kahlen Land ins Meer flossen. Der Boden stattdessen war tief und darin nahm das Land das Wasser auf, speicherte es im bindigen Lehmboden und leitete das dort aufgenommene Wasser von den Höhen in die Senken ab, wodurch alle Regionen reichlich mit Quellwassern und Bächen versorgt wurden. Die Schreine, die noch heute an den Stellen stehen, an denen sich ehemals die Quellen befanden, sind Zeichen, die bezeugen, dass unsere gegenwärtige Beschreibung des damaligen Landes der Wahrheit entspricht. So also sah der natürliche Zustand des damaligen Landes aus. Und es war so gestaltet, wie man es von echten Landwirten erwartet würde, die die Landwirtschaft zu ihrer einzigen Aufgabe gemacht hatten, und welche zudem Männer von Geschmack und angeborenem Talent waren und über ein ausgezeichnetes Land und Wasser in Hülle und Fülle verfügten, sowie zusätzlich zu dem Land über ein Klima mit äußerst angenehmen Jahreszeiten.
Da hat jemand zu viel Dungeons and Dragons gespielt, glaube ich. Ja, aber eine schöne Abwechslung. Danke für diesen melodischen Exkurs, ja. Das hat also der alte, wer war's? Sokraton? Nee, Platon.
Plato. Platon, ja.
Platon geschrieben. Also ganz schönes, ja. Ist halt ganz schön ausgeschmückt. Aber das war sicherlich jemand, der auch seine Heimat sehr geliebt hat, dann, ne?
Sehr geliebt hat, genau. Aber wenn man halt dieses Mythologische und das Patriotische schaut, sieht man halt trotzdem Konzepte, die uns heute auch noch bekannt sind. Deswegen auch dieser Verweis zu volles Rohr Erosion, das Wasser, was dann halt durch den lehmigen Boden den Hang herunter getransportiert wird und dann erst später wieder raussickert. Das kommt darin zum Beispiel auch vor. Sind ja auch andere Bodenerosions- oder Bodenkonzepte aufgefallen?
Nee, ich habe mich ehrlich gesagt darauf konzentriert, hier die Technik am Laufen zu halten. Aber fass es doch gerne ja, mal zusammen.
Man muss sagen, ich habe Christoph damit überrascht. Ich hätte das nicht tun sollen. Ich hätte ihm einfach schon vorhin einweihen sollen. Aber ich war einfach so, aufgeregt, alle zu überraschen. Ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der Altgriechisch beherrschte, AJ. Und der war so nett, mir tatsächlich die Originalquelle vorzulesen. Und auch noch einen anderen guten Freund von mir habe ich dazu gebracht, mir eine Royalty-Free-Version des Epitaph von Sekelos auf seiner Gitarre zu spielen.
Sehr cool.
Ja. Daher alles recht frei.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Aber genau, die Dotterweich-Chronik endet dann auch noch mit dem Abgleich mit historischen, archäologischen Erkenntnissen. Und da schließen wir dann den Kreis für heute. Nämlich, man weiß, dass Griechen vor allem Herder waren und die tiefgelegenen Wiesen nutzten, während zu Beginn also der griechischen Zivilisation, während an den Gebirgshängen vor allem noch viele Wälder vorhanden waren. Mit dem Bevölkerungswachstum breitete sich aber diese Kultivierung, wurde die verdrängt und ging immer mehr auf die Hänge hinauf. Und da sieht man dann auch Zeichen dafür, dass diese Wälder stark zurückgegangen sind. Also schon in der Bronzezeit war Bodenerosion ein großes Problem für die Griechen. Viel erodiertes Material sammelte sich dann hügelabwärts an den Hängen und an Auen oder sammelte sich in Flussdeltas, was heute auch noch die griechische Landschaft prägt. Also mehr als ein Meter Boden wurde an den Hängen in intensiv benutzten Gebieten erodiert. Nicht wegerodiert.
Oder aberodiert, ja. Muss man aufpassen. Hat Markus vollkommen recht. Ja.
Und in manchen Gebirgshängen wurde es sogar bis zum Grundgestein abgetragen. Genau, also problematisch waren dann auch Rinnenerosionformen und Anlagerung von Geröll. Also es gibt tatsächlich auch einfach ja archäologische und geologische Befunde von, dass diese Geschichte, diese Wahrnehmung von Platon tatsächlich irgendwo in dieser gesellschaftlichen Erinnerung auf wahre Erkenntnissen beruht. Selbst heutzutage sind diese Täler noch mit einer alluvialen Schicht von 5 bis 10 Zentimeter fruchtbarer Erde bedeckt. Und die meisten griechischen Berghänge sind immer noch karg und unfruchtbar. Und noch ein letzter Beweis ist, dass in einigen abgelegenen Gebieten im heutigen Griechenland teilweise noch diese Urwälder bestehen, mit sehr fruchtbaren Böden bis zu 100 Zentimeter Tiefe.
Also, ja, es ist ein anderer Bereich der Welt und ich finde es beeindruckend, wie er eben in seiner Chronik, also wir sprechen ja hier über eine Studie, die er veröffentlicht hat, die wir natürlich auch verlinken aus dem Jahr 2013, wie es natürlich Unterschiede gibt zwischen der menschengemachten Bodenerosion in unterschiedlichen Teilen der Welt, aber es gibt halt auch viele Gemeinsamkeiten. Das kann ich jetzt aus der letzten Dotterweich-Chronik sozusagen zusammenfassend auch nochmal sagen. Das eine ist natürlich die Quellen, also wie erarbeiten wir uns diese Erkenntnisse menschengemachter Bodenerosion. Das hast du ja gesagt, das eine sind zeitgenössische Quellen, die aber mit der gebotenen Vorsicht zu genießen sind und entsprechend zu interpretieren. Und das andere ist aber Geomorphologie, ja. Also du hast über alluviale Fächer gesprochen, über Oberflächenreliefe, die eben immer noch heute sozusagen Zeugen sind der menschengemachten Bodenerosion. Und dann muss man im Optimalfall eins und eins zusammenzählen, ja. Also die Geomorphologie alleine, die Gestalt der Erdoberfläche alleine, ist nicht so mächtig wie Geomorphologie plus zeitgenössische Quellen zusammen. Mhm. Ja? Dann kann man das eben auch ein bisschen gewichten. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass man ja, glaube ich, auch zusammenfassend sagen kann, dass auch im antiken Griechenland der menschliche Einfluss immens war, was die Bodenerosion anging. Dass er so groß war, dass auch schon Zeitgenossen Bodenerosionsmaßnahmen verordnet haben, die dann auch umgesetzt wurden. Und dass die menschengemachte Bodenerosion und die etablierten Maßnahmen sich auch heute noch in der Landschaft zeigen. Ja, das ist
also das Eindruck. Muss man sich auch vor Augen halten. Also wie diese Langwierigkeit, also diese Bronzezeit Landwirtschaft, die Plato betroffen hat, ist so lange von ihm weg wie Plato von uns.
Ja.
Also an die 2000 Jahre. Das habe ich so beim Recherchieren, das ist mir das so in den Kopf gekommen. Ja, das ist eigentlich eine massive Zeit.
Mhm.
Und dass es uns bis heute noch beeinflusst, das ist schon spannend. Und eigentlich sagt es auch ein bisschen was darüber aus, wie viel Einfluss wir heutzutage auf den Boden haben und wie das in 2000 Jahren die europäische oder die weltweite Landschaft beeinflussen wird.
Ja, es wird ja schon drüber diskutiert, sozusagen das aktuelle Erdzeitalter abzuschließen und das Anthropozän draus zu machen, weil mittlerweile die Spuren, die wir an der Erdoberfläche hinterlassen und die ja potenziell dann auch in die Sedimente und irgendwann auch in die Gesteinsmatrizen eingehen, schon so heftig sind, dass man halt den Menschen geologisch selbst nicht mehr wegleugnen kann. Von dieser Erdoberfläche, so dass der Mensch quasi in diesem Erdzeitalter jetzt möglicherweise die prägende Komponente ist. Und das fängt halt nicht erst seit der Industrialisierung an, das darf man nicht vergessen, sondern das hat halt auch schon damals angefangen. Das ist genauso, wenn ich jetzt durch den Harz latsche und mich da von irgendwelchen Bäumen voll quatschen lasse. Und dann denken die Leute immer, wenn sie dort rumlaufen, dann so, oh, das ist ja wunderschöne Natur hier, ne? Oh, ist das Natur, ne? Es gibt kein Fleckchen mehr, was nicht vom Menschen in irgendeiner Art und Weise beeindruckt ist. Also zumindest nicht in Mitteleuropa. Das mag es in ganz wenigen Ausnahmeregionen der Welt noch geben, aber die Regel ist eben wirklich, dass alles menschlich beeinflusst ist. Und das lernen wir auch in der Dotterweich-Chronik, ja. Wo wir sie aufschlagen, sehen wir die menschliche Beeinflussung. Und derer müssen wir uns einfach immer gewahr werden. Max, jetzt will ich aber von dir natürlich wissen, warst du schon mal in Griechenland?
Einmal, ja.
Mhm.
In Athen.
Ja, und hast du da irgendwas von dem, was wir heute besprochen haben, gesehen? Also ist dir da irgendwas untergekommen, wo du sagst, so, ja, da haben wir heute auch drüber gesprochen? Oder müsstest du Griechenland nochmal komplett neu entdecken?
Ich müsste es mal für mich neu entdecken, ja.
Sehr gut. Dann kannst du jetzt sozusagen mit diesem Wissen, was du dir jetzt auch erarbeitet hast, wieder mal nach Griechenland fahren und nimmst natürlich dein Plato mit und die Supplements aus Markus Dotterweichs Studie, The History of Human Induced Soil Erosion. Aus Geomorphology, 23. Juli 2013. Und dann fährst du nochmal nach Griechenland und kannst das eins zu eins ja dort wiederentdecken. Ist das nicht toll?
Genau, wunderschön.
Ah, nee. Max, ich danke dir ganz herzlich für diese tolle Folge, weil es ist einfach immer wieder schön, wenn wir so reichhaltige Studien haben oder so reichhaltige Themen, dass wir die ein zweites Mal auch beackern. Ist einmal schon passiert bei Der Boden raucht mit. Svenja damals, die sich rund ums Thema Kippenstummel mal beschäftigt hat in zwei Folgen, um ja die Auswirkungen von Rauchen tatsächlich auf den Boden. Und jetzt das zweite Mal mit der Dotterweich-Chronik. Max, bist du alles losgeworden?
Ja.
Ja? Ja? Wirklich?
Ja.
Wirklich? Okay, gut. Und wir sagen aber an der Stelle der Folge auch immer gerne nochmal Danke den Menschen, die uns etwas in den Hut geworfen haben. Das waren in den zurückliegenden zwei Wochen der André, die Katharina und der Mario und der Stefan. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns etwas beigesteuert habt. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Leute jetzt sagen am Ende dieser Folge, Max, also ich würde jetzt eigentlich gerne eine Tontafel gestalten mit Beschwerden über diese Folge. Ich würde jetzt gerne mich stundenlang hinsetzen und diese blöde Tontafel mit Keilen so gestalten, dass sie ein ausführlicher Beschwerdebrief werden, den man dann noch Jahrtausende später im Museum ausstellt. Bitte tut es nicht. Ihr könnt das auch sehr viel effizienter machen. An unsere E-Mail-Adresse, Max, wie war die noch gleich?
info@zollcast.de.
Ja, genau, das ist die E-Mail-Adresse eurer Wahl. info@zollcast.de. Einfach mit ergänzenden Anmerkungen, Fragen, natürlich auch mal Lob. Ja? Wir freuen uns auch über Lob zu dieser Folge. Und darüber hinaus könnt ihr uns natürlich auf verschiedenen sozialen Medien erreichen. Die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert uns doch mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach auch, sichtbarer zu werden und wird uns möglicherweise auch dazu motivieren, irgendwann die Dotterweich-Chronik Teil 3 zu machen. Übrigens, wir müssen die Dotterweich-Chronik 1 gar nicht umbenennen, weil das ist doch bei Päpsten so. Zum Beispiel der Papst Franziskus war ja zu Lebzeiten auch nicht Franziskus der Erste, sondern der ist weiterhin Franziskus. Und wenn jetzt noch ein neuer Franziskus mal kommt, ja, neuer Franzl sozusagen, ja, dann wird der zu Franz dem Zweiten. Aber Franziskus bleibt Franziskus. Deswegen wäre ich dafür, dass die Dotterweich-Chronik auch die Dotterweich-Chronik bleibt, oder?
Das heißt, wenn du unausweichlich über deine Pflanzenwurzel, Baumwurzel stolperst und die Bäume düngst und ich den Podcast übernehme, dann bin ich Christoph der Zweite.
Ja. Genau, und ich bleibe aber immer Christoph.
Okay.
Mit diesen Worten machen wir, glaube ich, einen Deckel drauf. Ich bleibe immer Christoph und du bist dann, bleibst erstmal Max, und wenn das nicht geht, dann wirst du Christoph der Zweite. So. Das war jedenfalls Zollcast Folge 188 vom 15. April 2026. Und der Maxl und der Christoph sagen Tschüssi, ciao.
Tschüssi, tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.